Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. In den nächsten 2 Stunden geht es um ein Stück Unabhängigkeit. Unabhängigkeit vom Energiemarkt. Wir wollen nämlich darüber reden, was passiert, wenn zum Beispiel ein Dorf sich selbst mit Energie versorgt, mit Windrädern beispielsweise, mit Solar, mit Biomasse. Es gibt sie ja, diese sogenannten Energiedörfer, und wir werden hier auch eins kennenlernen. Energiedörfer, in denen die Dorfbewohner am Windrad verdienen und eben nicht der Energiekonzern alleine. Es gibt natürlich auch die Hausbesitzerin mit Solarpanelen auf dem Dach oder die Nachbarschaft, wo sich mehrere zusammenschließen und sich eine Wärmepumpe zusammen anschaffen. Über all diese Dinge wollen wir reden. Steuern Sie gerne Ihre Erfahrungen bei unter der Telefonnummer 0800 2254 2254, kostenfrei. Oder Sie schreiben uns eine E-Mail, gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Zum Thema Energie in Bürgerhand. Wie funktioniert die Energiewende von unten? Vielleicht überlegt Ihre Kommune ja auch, zum Beispiel in erneuerbare Energien zu investieren und die Bürgerinnen zu beteiligen. Dann haben Sie vielleicht Fragen, was da zu beachten gilt oder welche Fehler man auf jeden Fall vermeiden sollte, welche Förderung zu bekommen ist. Meine Gesprächspartner können Ihre Erfahrungen und Tipps beisteuern, und das ist Malte Zier vom Vorstand des Vereins Bündnis Bürgerenergie. Schönen guten Tag, Herr Zier.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Und Thomas Pfluger, den kann man sicherlich einen Energiebotschafter der Gemeinde Wilpoltsried im Allgäu nennen. Das ist nämlich so ein Vorzeigedorf der Energiewende. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Pfluger.
Schönen guten Morgen. Ich freue mich, bei Ihnen zu sein heute.
Wir freuen uns auch, weil wir da eine Menge erfahren werden, wahrscheinlich über Wilpoltsried. Und jetzt möchte ich aber erstmal über Sie persönlich. Wie sind denn Sie und Ihre Familie energietechnisch aufgestellt?
Ja, wir haben zu Hause eine Photovoltaik auf dem Dach, eine Sonnenbatterie im Keller und fahren elektrisch.
Also wenn jetzt gerade Photovoltaik, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen, was für ein Wetter ist, hier ist jetzt gerade bedeckt. Wenn es bedeckt ist, wird da auch Strom produziert?
Da wird etwas produziert, aber natürlich wesentlich weniger. Aber als das, wenn die Sonne zu voll scheint.
Ja, na klar. Aber bei Ihnen ist Sonnenschein, bei Ihnen produziert sie voll?
Ja, hier ist es noch sonnig und ganz schwül.
Okay. Herr Zier, wie sind Sie energietechnisch aufgestellt?
Ja, ich wohne tatsächlich zur Miete. Bei mir habe ich nicht so ganz die großen Möglichkeiten. Leider haben wir auch keine guten Möglichkeiten für ein Balkonkraftwerk. Ich bin kürzlich umgezogen. Ich hatte bisher immer eins, also in meinen letzten beiden Wohnungen. Jetzt tatsächlich haben wir kaum mehr so Sonnenspots, wo sich das wirklich lohnt. Aber ich bin darüber hinaus an ganz vielen Gemeinschaften beteiligt, wo wir gemeinsam Strom erzeugen.
Und genau darüber möchte ich auch viel mehr erfahren, was man beispielsweise eben als Mieter genauso sich beteiligen kann an der Energiewende von unten. Malte Zier und Thomas Pfluger, unser Thema Bürgerenergie statt warten auf die Stromtrassen. Es ist ja ein wirklich schönes Gefühl, wenn die Waschmaschine läuft und der Backofen, und man weiß, deswegen wächst aber die Stromrechnung nicht, weil man nämlich Solarpaneele auf dem Dach hat und die Energie produzieren. Und wie wir jetzt ja eben schon gehört haben, selbst an einem Tag wie heute so ein bisschen Energie zumindest. Die Energie, die übrig bleibt, wird ins Netz eingespeist, also man verdient auch noch daran. Aber mit unserem Thema Energiewende von unten ist noch viel mehr gemeint. Bürgerenergie ist so ein Stichwort. Malte Zier, unser Gast, kennt sich aus, hat selbst mehrere Bürgerenergiegesellschaften gegründet und ist in einer Bürgerstrominitiative in Bremen aktiv. Und er ist Vorstand des Vereins Bündnis Bürgerenergie. Herr Zier, was ist nun eigentlich genau mit Bürgerenergie gemeint?
Ja, Bürgerenergie bedeutet, dass Menschen die Energiewende in die eigenen Hände nehmen. Und Sie haben schon viele, viele Ideen beschrieben. Also das kann die eigene Energiewende sein, also in den eigenen 4 Wänden, mit der Solaranlage auf dem Dach, vielleicht einem Stromspeicher im Keller und dann noch vielleicht ein Elektroauto in der Garage. Aber das ist natürlich auch die gesellschaftliche Energiewende, die wir alle anstreben, um eben Klimaschutz zu betreiben. Und da gibt es ganz viele Menschen in Deutschland, die sich engagieren möchten, die das eben nicht den großen Energiekonzernen überlassen wollen, sondern die sich zusammentun, die Bündnisse schmieden und die kleine Firmen gründen, um gemeinsam erneuerbare Energien zu produzieren, Windparks, Solarparks, Solaranlagen auf Dächern, Wärmeprojekte, Mobilitätsprojekte, die ganze Breite der Energiewende. Und ja, das machen Menschen in Deutschland schon seit vielen, vielen Jahren und tatsächlich auch sehr erfolgreich. Ein ganz großer Teil der erneuerbaren Energien, die in Deutschland auf Dächern, auf Flächen bestehen, die sind tatsächlich in der Hand der Bürgerinnen und Bürger. Und das macht einfach super viel Spaß und ist einfach ein tolles Gemeinschaftsgefühl.
Wobei ich mir vorstelle, dass es auch ganz schön super kompliziert ist. Dazu kommen wir bestimmt noch. Also das dann immer so auch auseinanderzurechnen, wie viele Energiegenossenschaften oder sowas ähnliches gibt es denn in Deutschland, wenn Sie sagen, gibt es schon so viele?
Also es gibt tatsächlich etwa 1000 Energiegenossenschaften. Genossenschaften ist einfach eine spezielle Rechtsform, auch eine sehr schöne Rechtsform, wo in aller Regel jeder Mensch eine Stimme hat, also ganz egal, wie viel Geld er eingezahlt hat. Es gibt aber auch darüber hinaus noch viele, viele weitere Bürgerenergiegesellschaften in anderen Rechtsformen. Ich sag mal, insgesamt gibt es weit über 2000 solcher Bürgerenergiegemeinschaften in Deutschland, wo die Menschen zusammenkommen und gemeinsam investieren und dann gemeinschaftlich auch davon profitieren.
Also zum Beispiel sich gemeinschaftlich zwei, drei Windräder aufstellen oder so.
Genau. Wobei Windräder natürlich tatsächlich
Das
nicht ganz
Komplizierteste sind.
einfach sind. Genau, Sie haben schon gesagt, es ist nicht immer ganz einfach. Photovoltaik ist durchaus erstmal deutlich einfacher, vor allem wenn man das auf Dächer schraubt. Da braucht man keine Genehmigung oder so. Bei einer Windenergieanlage ist das durchaus so. Da braucht man dann auch eine Genehmigung. Das braucht auch ein paar Jahre, bis man soweit ist. Aber es gibt ziemlich viele Bürger-Windparks und tatsächlich die ersten Windparks in Deutschland, die wirklich auch mehrere Windanlagen umfassten, die waren tatsächlich von Anfang an Bürgerparks.
Das ist interessant. Und was ganz bürgernahes ist die Gemeinde Wilpoltsried im Allgäu. Sie gilt als Vorzeigeprojekt der Energiewende von unten, nennt sich selber Energie- und Heimatdorf. Und der Ingenieur Thomas Pfluger ist einer der Initiatoren damals gewesen. Inzwischen ist er, ja, ich sage ja, Energiebotschafter und er ist Gemeinderatsmitglied der Freien Wähler in Wilpoltsried. Herr Pfluger, stellen Sie uns doch Wilpoltsried mal bitte vor. Wie groß ist Wilpoltsried?
Wilpoltsried hat ca. 2600 Einwohner und wir haben eine Fläche von etwas über 2000 Hektar und liegen im schönen Oberallgäu auf einer Höhe zwischen 700 und 900 Metern.
Vor allem landwirtschaftlich oder wie? Was ist
Ja, in
da?
erster Linie landwirtschaftlich orientiert, wobei man bei uns im Allgäu Landwirtschaft bedeutet fast immer Milchwirtschaft, das heißt grüne Wiesen und Kühe auf der Wiese.
So, und warum ist Wilpoltsried jetzt ein Energiedorf? Was macht das Energiedorf aus?
Ja, also ganz grundsätzlich ist das Besondere an unserem Ort, dass wir ein paar Akteure haben, die schon sehr früh die Idee hatten, Energie selber zu erzeugen. Das ist vor allem die Familie Einsiedler, der Ignaz und der Wendelin Einsiedler, die aufgrund ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeiten immer schon die Vision hatten, wir erzeugen möglichst viel von dem, was wir brauchen selbst. Und ich erinnere mich an ein Gespräch vor circa 30 Jahren mit dem Ignaz Einsiedler, als er mir erzählt hatte, dass wir im Allgäu uns mit Sonne und Wind unabhängig machen können und dann elektrisch fahren werden. Und damals dachte ich, wow, was für eine wahnsinnige Idee. Und da sieht man, dass Genie und Wahnsinn sehr nah beieinander liegen.
Da haben Sie noch nicht dran gedacht, dass Sie da vielleicht mal genau zugehören. Und dann ging es los. Also das heißt, die paar Leute, die von denen Sie sagen, die sich da vor fast 30 Jahren zusammengeschlossen haben, haben es jetzt so weit gebracht, dass ihr Dorf sich energetisch eben selbst versorgen kann, so wie der Herr Einsiedler das vorhergesagt hat.
Nicht nur selbst versorgen, wir produzieren heute im Ort achtmal so viel Energie, als unser Ort benötigt. Und ja, können damit natürlich auch sehr stark profitieren. Das ist natürlich auch ein wirtschaftlicher Effekt, der für das Land sehr wichtig ist. Meines Erachtens, dass die ländlichen Regionen nicht aussterben, wie man das ja in manchen Regionen in Deutschland erlebt, ist es natürlich sehr positiv, wenn man durch den Verkauf von Energie nachhaltig wirtschaftlich agieren kann.
Also, das ist mehr, als dass jeder einzelne Landwirt und jeder einzelne, der da sonst noch so wohnt, eine Photovoltaik auf dem Dach hat, höre ich da jetzt raus. Sie machen das gemeinschaftlich. Was haben Sie denn gemeinschaftlich da alles auf die Beine gestellt?
Also es gibt natürlich verschiedene Formen. Es ist einmal so, dass die Windräder, die wurden in Bürgerhand oder als Bürgerengagement entwickelt. Und das Besondere ist das, dass dort sich nur Bürger aus Wilpoltslied, aus unserem Ort, beteiligen durften. Mhm. Und das schafft natürlich eine Gemeinsamkeit. Ich denke da zum Beispiel an ein Windrad oder an zwei Windräder, die dann zum Schluss 99 Bürger miteinander gegründet haben. Und das schafft eine Einigkeit. Das ist einfach phänomenal.
Und Ihr Dorf verkauft den Strom natürlich auch, also speist ein. Sie haben Windkraft, Sie haben Photovoltaik, Sie haben, glaube ich, auch Biomasse. Wahrscheinlich, wenn man Landwirtschaft betreibt, dann fällt da ja welche an.
Ja, das ist das ganz Besondere. Also die Energiegenossenschaft Eufnach, die hat eine sehr große Biogasanlage, die zumindest im Sommerbetrieb vollständig mit Gülle und mit Gras und Dingen aus der Umgebung gefüttert wird, sage ich jetzt mal. Und die ist dafür da, dass die unser Dorf heizt und gleichzeitig auch Strom erzeugt. Und damit können wir eigentlich sicher sein, dass wir immer so viel Energie erzeugen, wie das Dorf selber braucht, selbst wenn mal kein Wind weht und keine Sonne scheint.
Weil Sie eben verschiedene Dinge da eben angelegt haben. Wenn Sie sagen, das Dorf wird da mit Heizkraft versorgt, heißt das, dass auch die, die jetzt nicht irgendwie eingezahlt haben und nicht in der Bürgergemeinschaft drin sind, dass die auch die Heizung von Ihnen beziehen, ja?
Ja, also das ist so, die Heizung, die Verteilung im Ort übernimmt die Dorfentwicklungs GmbH, das ist eine hundertprozentige Tochter der Gemeinde und die ist dafür zuständig, die Investitionen zu tätigen und die einzelnen Häuser anzuschließen.
Mhm. Herr Zier, das, was Sie da jetzt als Wilpoltsried hören, das hören Sie ja wahrscheinlich so nicht ganz zum allerersten Mal, weil Sie als Bündnis Bürgerenergie ja mit vielen verschiedenen Bündnissen auch zu tun haben. Wann, an welcher Stelle kommt Ihr Verein eigentlich ins Spiel, so als beratender Funktion beispielsweise? Was machen Sie?
Ja, also unser Verein berät tatsächlich Initiativen, die sich gründen wollen. Also wenn es Menschen gibt in einer Region, wo es noch keine solche Bürgerenergiegemeinschaft gibt, die können sich gerne an uns wenden und wir stehen da beratend sehr gerne zur Seite. Ansonsten hat sich unser Bündnis mehrere Aufgaben gesetzt. Also wir verstehen uns als Plattform für die Engagierten der Bürgerenergiewende. Wir machen regelmäßig Veranstaltungen, Webinare, einen großen Bürgerenergiekonvent im Jahr. Das ist immer unser großes Highlight. Und da kommen die Menschen zusammen, können sich austauschen und können eben voneinander und miteinander lernen. Also darum geht es, die Probleme, die ja auch auftauchen, dass die nicht jeder wiederholt, sondern dass man da voneinander lernt. Und ja, das macht eben dann auch super viel Spaß und man lernt sich kennen. Darüber hinaus verstehen wir uns als Bündnis auch als Vordenker. Wir entwickeln immer wieder neue Konzepte, wie die Energiewende in Bürgerhand weiter vorangebracht werden kann. Beispielsweise das Energy Sharing, was immer wieder viel diskutiert wird in der Politik.
Was versteht man
darunter?
In der
Gesellschaft. Energy Sharing verstehen wir darunter, dass Menschen zusammenkommen, gemeinsam eben Strom erzeugen und den nicht nur einspeisen, sondern eben auch gemeinschaftlich nutzen können. Und da gibt es schon so Beispiele wie in Wilpoltsried, aber das ist tatsächlich rechtlich gar nicht so einfach, sondern es wird politisch angereizt, dass man den Strom tatsächlich hauptsächlich einspeist. Und wir wollen dafür sorgen, dass es eben Möglichkeiten gibt, dass man den Strom in dieser Gemeinschaft eben auch gemeinsam nutzen kann und dass man sich auch daran orientieren kann, dass man die Waschmaschine, wie Sie gesagt haben, eben dann anstellt, wenn die Sonne scheint und sei es die Anlage auf dem eigenen Dach, aber wenn man eben keine Anlage auf dem eigenen Dach hat, dass man dann sich an der Gemeinschaft beteiligen kann und sich auch an diesen Anlagen ausrichten kann.
Ja, da können Sie noch eine ganze Menge erzählen. Vielleicht auch unserem Hörer Thomas Vetter helfen, der nämlich die 0800-2254-2254 gewählt hat und eine Frage hat. Herr Vetter, schönen guten Morgen.
Ja. Guten Tag, können Sie mich hören?
Wir können Sie wunderbar hören. Sind Sie auch schon unterwegs mit Energieerzeugung, ja?
Noch nicht wirklich. Ich bin noch in der Planungsphase. Und zwar geht es bei mir allerdings weniger um solche genossenschaftlichen und gemeinschaftlichen Systeme als um eine relativ technische Frage, um eine Systemkomponente, die eventuell aber dann für solche Systeme auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Schlüsselrolle spielen könnte. Und zwar geht es um Windkraft mit Vertikalrotoren, mit Kleinstvertikalrotoren. Durch meine ganzen Überlegungen, also ich muss dazu sagen, ich bin Naturwissenschaftler, habe auch mit atmosphärischen Wissenschaften zu tun. Und je länger ich drüber nachdenke, umso mehr fällt mir eben diese Jahreszeitlichkeit auf, Jahres- und tageszeitliche Schwankungen bei der Photovoltaik auf. Und jetzt habe ich neulich mal gehört, also erstens mal sind ja Vertikalrotoren gelegentlich auch schon mal zu besichtigen, unter anderem am Bahnhof Südkreuz. Da hat eine Zeit lang sich mal einer gedreht, weiß gar nicht, ob der jetzt noch da ist.
Bahnhof Südkreuz und hier in Berlin, Sie rufen aus Berlin an, genau?
Ganz genau, ja. Und da habe ich jetzt, poppten da mal so Meldungen hoch, es gäbe die also auch in Vertikalrotoren, sollen wohl nicht so laut sein wie Propeller, die sollen nicht irgendwie vogelgefährlich sein und so weiter und so weiter. Und die gibt es eben auch tatsächlich in sehr überschaubarer, in sehr überschaubaren Dimensionen. Die sind dann also eventuell nur 1,50 oder 2 Meter oder 2,50 Meter hoch und die kann man sich dann eventuell auch in Serie nebeneinander stellen. Und dann würden sie sich sogar noch gegenseitig verstärken.
Aha.
Und das wäre natürlich für diese Lücken, die man zwangsläufig ja durch die Photovoltaik bekommt, ja, also nachts bei ungünstigen Witterungslagen, im Winter dann auch deutlich weniger, wäre das natürlich eine ganz schicke Ergänzung, um diese Lücken weitgehend zu decken. Und da wollte ich mal fragen, ob es da auch schon Überlegungen gibt oder Entwicklungen, die dann diese Lücken zumindest teilweise schließen können.
Bevor die Herren antworten, würde ich gerne noch mal so zu Ihrer Situation, also Sie rufen aus Berlin an und Sie denken darüber nach, selber so eine Anlage wo denn hinzustellen? Kann man sowas in den Garten stellen?
Aufs Flachdach. Also Photovoltaik ist eigentlich gesetzt. Solarthermie hatte ich mir überlegt. Davon habe ich mich schon wieder ein bisschen verabschiedet. Und deswegen bin ich jetzt am Überlegen, ob ich das, also Photovoltaik kommt auf jeden Fall. Und ich bin am Überlegen, ob ich das dann gegebenenfalls entweder Kleinwindkraft dazu nehme oder zumindest die Anlage so gestalte, dass ich die dann nochmal dran flanschen kann.
So, diese Kleinstwindkraft. Also Sie sind auf jeden Fall Hausbesitzer und haben offenbar auch einen Garten. Okay, das nur so genau zur Einordnung. Herr Zvier, Herr Pfluger, wer fühlt sich berufen, was zu so einer Kleinstwindkraftanlage zu sagen?
Also ich kann gerne was dazu sagen. Ich selber habe keine persönliche Erfahrung damit, habe allerdings aufgrund der vielen Gespräche mit den vielen Besuchergruppen, die wir durch den Ort führen, dort öfter mal ein Feedback dazu bekommen. Und das Problem ist also einfach, ja, dass grundsätzlich Windkraftanlagen eher durch die mechanischen Komponenten natürlich wartungsintensiver sind. Und ein Punkt, den ich auch in meinen Exkursionen immer wieder erkläre, ist der, dass die Windkraft, wenn die in Energie umsetzt, dass das also kubisch funktioniert. Und als Wissenschaftler, Herr Vetter, wissen Sie das ja natürlich, kubisch bedeutet doppelt so viel Wind, bedeutet achtmal so viel Energie. Und da ist es halt so, dass eben gerade der Wind in der Höhe sehr stark zunimmt. Das ist auch ein Grund, warum die Windräder immer höher werden, dass das halt geht auf die Effizienz. Und da wurde mir also auch schon von Besuchergruppen gesagt, dass also das nicht das bringt, was man sich erhofft oder erwünscht.
Ja. Ich kann das tatsächlich ein Stück weit bestätigen, also wenn ich darf. Ich habe in Bremen auch schon mal in einer Hausgemeinschaft gelebt und wir haben uns das tatsächlich genau angeguckt und auch mehrere Angebote eingeholt und tatsächlich hätte sich das für uns leider nicht gelohnt, so eine Vertikalwindturbine.
Also das eher negative Erfahrung, Herr Vetter, also nochmal in eine andere Richtung überlegen oder auf jeden Fall mit der Photovoltaik erstmal beginnen. Okay.
Vielleicht zum Abschluss noch mal was sehr Generelles an den Sender und an die Sendung. Ich bin immer wieder begeistert über die Beiträge, über Ihre Experten, Expertinnen. Ich höre stundenlang Deutschlandradio Kultur am Tag. Und das ist eine meiner wesentlichen Informationsquellen. und ich freue mich, dass ich dabei sein konnte.
Ja, wir freuen uns über Ihren Beitrag und natürlich über dieses Lob erst recht. Ich wünsche Ihnen ein ganz wunderbares Wochenende, Herr Vetter.
Danke, wünsche ich Ihnen und Ihren Experten auch.
Ich habe mir so gedacht, schon so eine Photovoltaikanlage privat aufs Dach zu bringen, das ist ja einiges an Papierkram. Also wenn ich mir vorstelle, das als Laie oder Laien für eine Gemeinschaft zu tun, ab wann, Herr Zier, würden Sie sagen, sollte man sich Unterstützung holen? Wann wird es doch ganz schön kompliziert?
Also ich glaube, eine Solaranlage auf dem eigenen Dach, wenn man denn ein geeignetes Dach hat, ich denke, das bekommt man gut und gerne alleine hin. Mhm. Es ist aber natürlich auch so, dass es Fälle gibt, dass man vielleicht gar nicht genug Geld über hat, um sich sowas zu leisten. Dann kann man durchaus beispielsweise auf eine Bürgerenergiegemeinschaft zugehen, ob die so eine Anlage betreiben und den Strom dann eben im eigenen Haus an den dortigen Bewohner verkaufen. Das ist durchaus möglich. Und wenn man dann größere Projekte umsetzen möchte, also auf einem großen Dach, beispielsweise auf einer Logistikhalle oder wenn man eine Freiflächensolaranlage umsetzen möchte oder einen Windpark, das schafft man auf jeden Fall nicht mehr alleine. Da muss man sich am besten zusammentun, braucht man durchaus eine ganze Menge an Kapazitäten und auch Zeit, die man mitbringen muss. Da braucht man ein bisschen Durchhaltevermögen.
Wo geht die Zeit hin? Also was sind so die Fallstricke, über die man springen muss?
Ja, also bei Freiflächen und Photovoltaikanlagen und Windenergieanlagen braucht man eben eine Genehmigung. Beziehungsweise bevor man überhaupt an eine Genehmigung denkt, braucht man auch erstmal die Fläche und muss einen Pachtvertrag mit dem Flächeneigentümer aushandeln. Da gibt es durchaus auch große Konkurrenz. Man hat aber natürlich als Bürgerenergiegemeinschaft da auch große Vorteile. Man kann nämlich damit punkten, dass die Initiative eben von vor Ort kommt, von Menschen vor Ort. Und damit kann man oft eben auch bei der Kommune punkten. Insofern hat man da durchaus Chancen, auch wenn es große Konkurrenz gibt. Aber dann, wenn man, sagen wir mal, wir haben dann einen Pachtvertrag in der Tasche, dann braucht man, wie gesagt, eine Genehmigung. Bei einer Freiflächenphotovoltaikanlage geht das etwas schneller. Beim Windpark kann sich das durchaus einige Jahre hinziehen. Und dann muss man immer noch in die Ausschreibung. Das heißt, bis vor einigen Jahren war es so, dass jedes Unternehmen hatte das Recht, Anlagen zu aufzustellen und den Strom einzuspeisen, hat eine garantierte gesetzliche Einspeisevergütung bekommen. Das ist inzwischen leider nicht mehr so, sondern wenn man sozusagen die Genehmigung hat, dann muss man sich erst darum bewerben, dass man den Strom auch einspeisen darf. Und das ist eben ein wettbewerbliches Verfahren im Rahmen der Ausschreibung. Und da werden eben die Projekte, die den günstigsten Preis anbieten in der Ausschreibung, bevorzugt. Und genau, und wenn man da dann erfolgreich war, dann kann es auch endlich losgehen.
Das gilt für Gemeinschaften, das gilt eben nur, um das nochmal zu sagen, nicht für die Privatperson, die sich Photovoltaik aufs Dach, die kann sofort einspeisen. Ne? Uwe Köster ist am Telefon unter der 0800-2254-2254, hat er angerufen. Herr Köster, schönen guten Tag, Sie rufen aus dem Saarland an.
Genau so ist es.
Sage ich nur, damit wir so ein bisschen verorten, wer wo wie aktiv ist. Das ist ja vielleicht auch nicht ganz uninteressant oder mit welchen Schwierigkeiten auch zu kämpfen hat. Herr Köster, Sie haben eine Frage oder sind Sie schon dabei, irgendwie Ihre eigene Energie zu produzieren oder in der Gemeinschaft? Wie ist da der Stand bei Ihnen?
Also leider habe ich noch gar nichts. Bin jetzt Mitte 40, wollte jetzt damit anfangen. Ich habe sehr spät mit Eigenheim angefangen, jetzt seit ein paar Jahren, seit 4 Jahren. Und da zieht meine Frage auch ab. Es ist eine mehrteilige Frage. Die erste Frage ist eine Photovoltaikanlage. Wenn ich jetzt 46 bin, wird die sich in 20 bis 30 Jahren amortisiert haben? Einerseits, das heißt die Anschaffungskosten. Und wie viel kann ich dann einspeisen, selbst nutzen? Oder dann auch verkaufen. Also das wäre die erste Frage. Die zweite Frage ist dann letztendlich, aber ich habe jetzt gerade weil das Telefon so eingestellt ist, dass ich den Radioverlauf nicht hören konnte, geht es darum, da ich als Schiedsmann im Ort tätig bin und sehr gut vernetzt bin, da auch sowas voranzutreiben. Wir haben auch knapp 2000 Einwohner, in Reimsbach ist das. Und da würde ich auch gerne so einen Verein gründen und vielleicht Leute begeistern für diese Themen. Das halte ich für sehr machbar bei uns im Ort. Das sind so immer die ersten zwei Fragen, die mich beschäftigen.
Ja.
Weil ich bei Photovoltaik ist auch vielleicht so, kann sich das kompensieren mit dem, was ich vielleicht an Erosion oder das, was die Ziegel kaputt macht. Wird das überhaupt geschützt durch eine Photovoltaikanlage, die oben drauf liegt? Das wäre auch noch eine zweite Frage.
Okay, also machen wir erstmal die Photovoltaikanlage auf dem eigenen Haus und dann gehen wir da auf die Gemeinschaft ein, weil das ist ja auch sehr spannend. Die Photovoltaik, vielleicht Herr Pfluger, Sie?
Ja.
Die Amortisierung und ja.
Sehr gerne, das mache ich auch immer in unseren Energieexkursionen, weil ich das sehr wichtig finde, dass die Menschen auch ihr eigenes privates Engagement vielleicht als allererstes hinstellen. Vielleicht nur zur Ergänzung, die meisten Landkreise, also bei uns zum Beispiel, der Landkreis bietet ein sogenanntes Solarkataster an. Da kann man sich schon mal ganz grundsätzlich informieren. Und dann hat zum Beispiel bei uns der Landkreis das sogenannte Solarbotschafter versucht aufzubauen, eine Gruppe von Solarbotschaftern. Ich mache das auch. Da gehe ich, wenn Leute Fragen haben, da gehe ich hin und erkläre denen einfach, wie das funktioniert und gehe etwas stärker auf ihre individuellen Bedürfnisse ein. Und das wollte ich nur anregen, dass das ist natürlich oft eine sehr tolle Sache, auch eine sehr private Sache, wo man echt sehr viel rauslernen kann. Aber jetzt zu Ihrer speziellen Frage, Herr Köster. Also ganz grundsätzlich ist es so, eine Photovoltaik, also erstens mal die Lebensdauer einer Photovoltaikanlage ist sicher 30 Jahre oder mehr. Es können natürlich mal Komponenten kaputt gehen, aber ganz grundsätzlich ist das so eine Lebensdauer gewährleistet. Und Sie haben vorhin gesagt, ja, wann rentiert sich denn das? So die klassische Rechnung sagt immer, nach 10 bis 15 Jahren spätestens hat sich die Anlage amortisiert. Ich versuche den Leuten das immer an einem Beispiel klar zu machen, an meinem eigenen Beispiel, und erkläre dann, nehmen Sie doch mal die 30 Jahre und teilen Ihre Investition durch diese 30 Jahre, und dann werden Sie schon am ersten Tag, wenn Sie die Anlage einschalten, einen Amortisationseffekt verspüren, weil Sie einfach nicht mehr diesen hohen Strompreis, einfach Sie sparen sich ungefähr ein Drittel des Strombezugs rein durch die Photovoltaikanlage, und das müssen Sie nicht mehr bezahlen, und das rentiert sich definitiv. Dann muss man natürlich immer daran denken, dass die Strompreise werden nicht niedriger werden, sondern werden eher steigen. Und deswegen kann ich also nur sagen, wer Fläche hat auf dem Privathaus, der sollte das machen. Also erstens mal, es ist absolut nicht kompliziert. Es gibt Firmen, zu denen man gehen kann, wo man sich beraten lassen kann. Ich würde empfehlen, regionale Firmen zu nehmen, auf die man dann auch noch einen Bezug hat. Und dann ist es wirklich nicht sehr dramatisch und aber trotzdem sehr, sehr wirkungsvoll und effizient.
Und die Ziegel, die Ziegelschonung, das war noch eine Frage von Herrn Köster?
Ja, also das ist jetzt, das ist ein kleiner Effekt, aber das ist sicher nicht der maßgebliche Effekt. Umgekehrt kann man ja sagen, durch das, dass natürlich auf dem Dach wieder bei der Montage herumgelaufen wird und so weiter, also den Effekt würde ich jetzt nicht zu hoch bewerten.
So, und jetzt also die 2000 Einwohnergemeinde. Herr Zier, womit soll Herr Köster anfangen? Also wenn er da so ein bisschen vielleicht selbst schon aktiv als Schiedsmann, sagen Sie, Herr Köster. Also das ist ja schon Anknüpfungspunkt. Sie haben ja schon, sind ja schon vernetzt sozusagen.
Ja, genau. Ich bin aus Saarbrücken gebürtig und lebe jetzt seit 8 Jahren sind in Reimsbach. Dann bin ich im Bereich Fußballsport aktiv gewesen, und wie es dann halt so geht, wenn irgendwann man nicht mehr laufen kann, dann macht man halt andere Dinge. Und so kam das eine zum anderen, und bin auch ein Netzwerker. Ich mag Menschen, auch von meinem Beruf her, und dementsprechend versuche ich immer wieder Leute zu begeistern, mache Straßenfeste, um mit Menschen in Kontakt zu kommen, die Gemeinschaft zu stärken. Und da habe ich halt wunderbar durch Zufall heute, wir sind gerade auf dem Rückweg aus Spanien, aus dem Urlaub, Deutschlandfunk eingeschaltet und freue mich, ähnlich wie der Vorredner, auch vielen Dank über die ganz tollen Beiträge immer und die Leute, großartig.
So, und wenn Sie jetzt zu Hause ankommen, dann machen Sie gleich Folgendes. Herr Zier, was soll er machen, damit er so eine Solar- bzw. Energiegemeinschaft vielleicht gründet in seinem Ort?
Genau, Herr Köster, Sie haben ja auch gesagt, Sie überlegen sich, einen Verein zu gründen. Das ist durchaus eine Möglichkeit. Es gibt in Deutschland viele Solarvereine beispielsweise oder Energiewendevereine, die tatsächlich einfach vor Ort die Menschen vernetzen, die Informationsarbeit leisten, die immer wieder einladen zu Veranstaltungen, um eben zu schaffen, dass mehr Solaranlagen beispielsweise installiert werden vor Ort, also dass die Menschen vor Ort informiert werden, wie sie denn die Energiewende in die eigenen Hände nehmen können. Wenn man dann tatsächlich gemeinschaftlich Anlagen auch betreiben möchte, da ist dann Verein meistens nicht die richtige Rechtsform, weil ein Verein, da muss immer der ideelle Betrieb im Vordergrund stehen und der wirtschaftliche Betrieb sozusagen, der kann das durchaus auch geben. Das ist aber dann, sollte dann ein Randaspekt sein. Und genau, aber wenn man sowas trotzdem machen möchte, dann kann man durchaus auch beispielsweise eine Energiegenossenschaft gründen. Das ist ein bisschen komplizierter als eine Vereinsgründung. Man muss da sich einen Genossenschaftsverband aussuchen, der einen dann aber durchaus auch berät bei der Gründung. Und man muss dann auch Mitglied werden in einem Genossenschaftsverband. Das kostet dann durchaus auch etwas pro Jahr. Das heißt, man hat von Anfang an durchaus auch regelmäßige Kosten. Insofern macht das wirklich Sinn, wenn man auch schon Projekte hat, die man sozusagen in der Pipeline hat oder zumindest Ideen hat, wo man denn erste Projekte umsetzen kann. Und dann braucht man eben ein paar Menschen, die sich eben auch vorstellen können, so einen Gremienplatz zu übernehmen, also entweder einen Vorstand oder einen Aufsichtsrat in so eine Energiegenossenschaft zu übernehmen. Und da gibt es ganz viele Beispiele in ganz Deutschland, die auch ganz viel tatkräftige Unterstützung bieten oder eben so Bündnisse wie das Bündnis Bürgerding Energie, die bei der Gründung und dann eben auch bei der Auswahl von Geschäftsmodellen, von Tätigkeitsfeldern auch unterstützen.
Hätten Sie da irgendwie eine Webseite oder sowas, wo Herr Köster vielleicht genau solche beratenden Gremien findet? Sie können.
Ja, also genau, sehr gerne bei uns. Das ist das Bündnis Bürgerenergie. Es gibt auch noch weitere. Es gibt das Netzwerk Energiewende jetzt. Die machen beispielsweise auch einen Gründungskurs für Energiegenossenschaften. Den kann man auch online absolvieren. Das ist ein ganz toller Kurs. Und dann gibt es eben die Genossenschaftsverbände. Da gibt es den Genossenschaftsverband, den Verband der Regionen. Das ist so der größte. Es gibt aber auch einige regionale Genossenschaftsverbände. Muss man einfach mal gucken, was in den
Na, jetzt haben Sie
entsprechenden
ja schon ein
Regionen
paar
gibt.
Stichworte gesagt. Also Netzwerk Energie oder Bündnis Bürgerenergie oder eben Verband der Regionen, was die Genossenschaftsverband angeht. Da haben Sie ja jetzt schon ein paar Informationen gesammelt, Herr Köster. Dann mit frischer Kraft aus dem Urlaub gleich ans Werk.
Nach 10 Stunden Autofahrt gönne ich mir noch eine Stunde
Ja.
und dann werde ich mich natürlich direkt an den Rechner setzen und googeln, was das Zeug hält. Aber vielen Dank nochmal
Und
und
wir sind
bleiben
gespannt,
Sie
wann
informiert.
wir vom nächsten Energiedorf erfahren, nämlich dann im Saarland. Dankeschön, Herr Köster. Am Telefon begrüße ich jetzt Carmen Junge. Schönen guten Tag, Frau Junge.
Ja, guten Tag, hallo.
Hallo.
Ich rufe Sie aus Frankfurt an. Ich bin Mieterin und meine Frage geht eigentlich da eher ein bisschen in eine allgemeinere Richtung. Und zwar, was gibt es denn für einen Hebel für Mieterinnen beziehungsweise für mich als Frankfurter Bürgerin in einer großen Stadt, wenn das Stadtwerk Mainova, also das ist der große kommunale Energieversorger hier, eigentlich auf Gas und Wasserstoff setzt? Also wie kann man denn, gibt es da Tipps, Hinweise, vielleicht auch da von den zwei Experten, wie man das an einem größeren Rad drehen und voranbringen kann und nicht nur als Individuum oder in einer kleinen Gemeinschaft?
Ja, ich glaube, da sind Sie schon richtig. Wer möchte als Erster antworten? Herr Pfluger, Herr Zier, wer fühlt sich berufen?
Ich kann gerne starten.
Bitte schön.
Also genau, als Mieterin hat man durchaus jede Menge Möglichkeiten, auch selbst individuell tätig zu werden. Sie haben mir ja gesagt, Sie wollen aber auch nicht nur individuell tätig werden, aber ganz kurz auch zu den Möglichkeiten. Wir hatten ja schon genannt, Balkonmodule. Dann gibt es die Möglichkeit, Mieterstrom zu beziehen. Da braucht man allerdings den Vermieter an Bord, sodass man dann tatsächlich auch eine große Anlage auf das Dach beispielsweise, die dann der Vermieter oder ein Dienstleister, beispielsweise auch eine Bürgerenergiegemeinschaft betreibt und dann den Strom können die Mieterinnen im Haus dann beziehen. Und wir hoffen, dass bald eben auch das Energy Sharing möglich wird, dass man dann eben nicht darauf angewiesen ist, dass man eine geeignete Dachfläche auf dem eigenen Haus hat, sondern dass man sich einer Energiegemeinschaft anschließen kann, gemeinschaftlich Strom auf geeigneten Dächern oder Flächen erzeugen kann und die dann auch gemeinschaftlich nutzen kann. Dafür setzen wir uns auch politisch ein als Bündnis Bürgerenergie. Und Sie haben ja dann auch vom Thema Gas, Wasserstoff gesprochen. Also nehme ich mal an, dass es Ihnen durchaus auch um das Thema Wärme geht.
Ja.
Und da geht es natürlich darum, dass die Kommunen Wärmepläne erstellen sollen. Und das ist auch richtig so. Aber man hat trotzdem als Hausgemeinschaft oder auch als Straßenzug oder so, hat man immer die Möglichkeit, auch eigene Initiativen zu starten und auch sich entweder eine eigene Wärmepumpe einzubauen oder tatsächlich gibt auch eine Großwärmepumpe, wenn man sich wirklich auch ein kleines lokales Wärmenetz aufbauen möchte. Da gibt es immer mehr Initiativen, die so etwas vorhaben. Und damit kann man durchaus auch ein Leuchtturmprojekt aufbauen und muss nicht nur warten, dass das jetzt ein Großkonzern tatsächlich irgendwann mal Wasserstoff tatsächlich benutzt, weil Wasserstoff brauchen wir tatsächlich vor allem für die Industrie. Da kommen wir nicht drum rum, dass bestimmte Prozesse mit Wasserstoff betrieben werden. Die Wärmeversorgung, da sehe ich tatsächlich den Wasserstoff auch nicht. Da finde ich auch ganz wichtig, dass die Bürgerinnen und Bürger aktiv werden und da Alternativen aufbauen.
Ich habe eine Rückfrage zu dem Mieterstrom, den Sie angesprochen haben. Es gibt doch jetzt so Mieterstrommodelle. Sie haben vorhin das Solarpaket angesprochen, dass Mieter, also wenn auf ihrem Dach irgendwie vielleicht dann auf dem großen Haus, auf dem Mehrfamilienhaus oder auf dem Hochhaus ein Solarpaneele sind, Photovoltaik ist, dass die Mieter zwischen eben zwei Stromtarifen wählen können, zwischen dem Vermietertarif und dem örtlichen Anbietertarif, der ja Frau Junge irgendwie auch nicht gefällt. Ist das jetzt schon abgesehen? Ist das schon Tatsache oder ist das noch in der Zukunft, Herr Zier?
Also der Mieterstrom, der ist tatsächlich schon Realität. Das kann man schon machen. Und wenn der Vermieter oder eben ein Dienstleister so eine Anlage betreibt, kann er einen Mieterstromtarif anbieten. Und dann hat man eben die Wahl, nimmt man diesen Tarif oder nimmt man irgendeinen anderen. Man muss ja auch nicht den des lokalen Versorgers, man kann ja auch ganz viele andere Tarife nehmen, aber eben auch diesen Mieterstromtarif. Was es ab 1. Januar zusätzlich noch geben soll, ist die sogenannte gemeinschaftliche Gebäudeversorgung. Das ist auch etwas, wofür sich das Bundesbürgerenergie lange eingesetzt hat, weil der Mieterstrom tatsächlich sehr kompliziert ist. Nicht für die Mieterinnen, sondern für die Vermieter. Die müssen dann nämlich zum Energieversorger werden, wenn sie einen Mieterstromtarif anbieten wollen. Oder zumindest brauchen einen Dienstleister, der dann eben diese energiewirtschaftlichen Pflichten übernimmt. Man muss nämlich ein vollständiges Versorgungsangebot machen. Also eben dann auch Strom bereitstellen, wenn die Sonne nicht scheint beispielsweise. Und da wird man automatisch Energieversorger. Bei der gemeinschaftlichen Gebäudeversorgung ist das anders. Da können die Vermieter dann Anlagen installieren oder auch mit einem Dienstleister, aber müssen eben kein Energieversorger werden, sondern können eben immer dann den Strom an die Mieterinnen verkaufen, wenn die Sonne scheint. Und wenn die Sonne nicht scheint, behalten die Mieterinnen ihren klassischen Energieversorger, wo sie vorher schon waren, entweder beim lokalen Stadtwerk oder beim Ökostromversorger oder wo auch immer. Und man hat sozusagen zwei Anbieter. Einmal den mit der Photovoltaikanlage auf dem eigenen Dach und dann den, der die Reststromversorgung übernimmt. Und das ist einfach viel einfacher. Da erwarten wir uns sehr viel von und hoffen, dass das wirklich vielfach genutzt wird.
Jetzt wollte Frau Junge ja eigentlich auch gerne noch das große politische Rad drehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Herr Pfluger, haben Sie da eine Idee für Sie?
Ich hätte zuerst noch eine Anmerkung. Ich beziehe meinen Strom von Cells.energy und das ist so ein regionaler Stromeinkauf. Und das ist ein Modell, das sicher in Zukunft Schule machen wird. Da kann man sich selber aussuchen, von wem man den Strom beziehen will. Also ich beziehe den zum Beispiel aus dem Windrad in der Nachbarschaft oder aus einer großen Photovoltaikanlage. Und der Anbieter übernimmt das alles. Der Nachteil etwas ist, dass der Strom Tarif dynamisch ist. Das ist also angepasst an den aktuellen Börsenkosten. Das war letztes Jahr nicht optimal, aber heuer ist es wieder sehr attraktiv. Und das kann man sich ja mal anschauen. Das hat so ein Konzept wie von hier, wie wenn ich Lebensmittel aus der Nachbarschaft beziehe, kann ich hier auch den Strom aus der Nachbarschaft beziehen.
Das große politische Rad, Herr Pfluger.
Also das große politische Rad ist ganz sicher, und das weiß der Herr Zier sicher noch besser, ist eindeutig das Energy Sharing. Also wenn wir das so weit hinbekommen, dass wir das, die Energie miteinander teilen können, und andere Länder machen uns das vor. Es gibt eine europäische Verordnung, die das eigentlich auch für Deutschland vorschreibt, und wir das bloß nicht umgesetzt haben. Aber das wäre sicher ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, um die Energiewende voranzubringen.
Frau Junge, sind Sie jetzt mit Ideen ausgestattet?
Also eigentlich nicht so wirklich, weil Frankfurt also oder größere Städte kamen nicht zur Sprache. Deswegen nochmal eine kurze Nachfrage. Also Wärmepläne Kommunen, ja, also muss man quasi darauf warten, wenn ich das richtig verstanden habe. Die Kommunen haben ja einige Jahre Zeit, das überhaupt nur umzusetzen. Und bei großen Städten ist es, glaube ich, etwas kürzer oder länger. Dann gab es dieses Beispiel von Herrn Zier mit der Großwärmepumpe. Gibt es denn da schon Beispiele, dass es irgendwo in großen Städten da was umgesetzt wurde? Und dieser zweite Punkt ist ja, dass Wasserstoff, das haben Sie jetzt hier, glaube ich, gerade auch gesagt, für die Wärmeversorgung eigentlich echt kompletter Unsinn ist. Wir sind wirklich perplex hier in dieser Stadt darüber, dass es trotzdem so propagiert wird. Mhm. Ne? Also, aber das ist jetzt nur mal so eine Randbemerkung. Beispiel für so Straßenzüge, Großwärmepumpe.
In der Großstadt.
Große Städte, genau, große Städte, die da was Gutes machen.
Ja, genau. Also man muss nicht auf die Wärmepläne der Kommunen warten. Die sind natürlich verpflichtet und man kann sozusagen so lange warten. Also ne, das Gesetz, das Gebäudeenergiegesetz ist jetzt auch noch nicht durch den Bundestag. Das soll jetzt aber Anfang September passieren. Und dann gibt es ja noch das Wärmeplanungsgesetz. Also das ist jetzt noch nicht alles in Stein gemeißelt, aber es sieht so aus, dass eben alle Mieterinnen so lange warten können, bis die Kommunen eben einen Wärmeplan vorgelegt haben. Aber das ist nicht Ziel der Politik, sondern Ziel der Politik ist, dass die vorangehen möchten, die sollen das auch tun und die werden dazu auch ermutigt. Tatsächlich ist es sogar so, dass diejenigen, die vorangehen, die bekommen höhere Fördermittel als diejenigen, die einfach nur abwarten. Insofern bloß nicht einfach nur abwarten, bis irgendwie die Kommune am Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwann mal einen Wärmeplan vorlegt, sondern gerne aktiv werden und Projekte angehen. Genau, und dann gibt es tatsächlich genug Beispiele, also wo Großwärmepumpen auch schon genutzt werden. Also ich weiß jetzt nicht, ob in Frankfurt auch schon, aber das wird ja in Bayreuth, glaube ich, am Unicampus beispielsweise, oder es gibt Fernwärmenetze in Rosenheim, glaube ich, wo sowas schon gemacht wird. Also da gibt es durchaus viele Beispiele, auch Quartiere, die von Anfang an geplant werden mit einer Großwärmepumpe. Da kann man einfach mal recherchieren im Internet oder sonst auch bei uns nochmal eine E-Mail schreiben, dann kann ich da nochmal genauer recherchieren und dann gibt es da genug Möglichkeiten, aktiv zu werden.
Also nochmal sich ans Bündnis Bürgerenergie wenden, damit da nochmal in Ruhe nachgeguckt werden kann. Frau Junge, das sollten Sie sich auf jeden Fall notieren, Bündnis Bürgerenergie, und dann da nochmal nachfragen.
Habe ich schon.
Dankeschön und einen schönen Tag wünsche ich Ihnen noch.
Ja, ganz herzlichen Dank und Ihnen auch einen schönen Tag noch. Danke,
bis tschüss. Dann, tschüss. Eine Nachfrage an Wilpolds Ried hat Frau Sascha Samuel. Schönen guten Tag, Frau Samuel. Welche Frage ist Ihre?
Ja, ich habe nur gerade das Radio ausgemacht.
Damit wir es nicht doppelt hören, genau.
Habe ich das richtig in Erinnerung? Sie hatten vorhin gesagt, dass Sie in Wilpoldsried 8-mal so viel, sage ich mal, Kilowattstunden, wahrscheinlich Wärme und Strom, machen oder generieren, als Sie selber brauchen. Ist es richtig? Oder habe ich das verwechselt?
Ja? Nein, das ist absolut richtig. Also nicht Wärme, sondern Strom. Also wir erzeugen 8-mal so viel Strom, als der Ort verbraucht.
Nur Strom. Das heißt also, heizen tun Sie anders oder nehmen Sie dazu auch den Strom? Wie geht es da weiter dann?
Also wir heizen mit unserem Nahwärmenetz. Das ist im Prinzip die kleine Variante von dem, was die Frau Junge jetzt aus Frankfurt sich wünscht. Ja. Darum konnte ich zur Großstadt nicht so viel dazu sagen. Und da heizen wir in erster Linie mit Biogas. Das ist so, da wird das Biogas in einem Generator verbrannt und in einem Blockheizkraftwerk verbrannt. Das treibt einen Generator an. Dieser Generator erzeugt Strom und die Abwärme bei jedem Verbrennungsprozess entsteht Abwärme. die verwenden wir zur Heizung vom Dorf und da haben wir so einen regenerativen Anteil von ca. 60%.
Und im Sommer, was machen Sie dann mit der Wärme?
Es
das
ist
machen
so
die, Sie nur im Winter dann?
Nein, wir brauchen im Sommer, wir wollen auch gerne warm duschen bei uns im Ort. Und dafür braucht man auch Energie. Und das ist so, dass dieser Biogasprozess kann natürlich hochgefahren werden. Das ist wie beim Mensch, wenn wir sportlich mehr machen, dann müssen wir halt mehr essen. So ähnlich funktioniert das dann auch.
Mir fällt halt auf, dass es manchmal irritiert oder mich irritiert, wenn es heißt, wir produzieren, was weiß ich, 8-mal so viel Energie. Energie ist sowieso wahrscheinlich falsch. Da müssen wir dann sagen Strom. Energie haben wir ja aus der Sonne erstmal. Und wenn es dann heißt Energie, dann ist für mich zum Beispiel Heizung auch drin. Es wäre ganz gut, wenn man das ein bisschen differenziert jeweils sagen würde. Ich dachte jetzt tatsächlich, Sie machen so, Sie haben 8-mal so viel Kilowattstunden, egal was, Strom, Wärme. Und dann wäre meine Frage gewesen, wie speichern Sie das, dass Sie im Winter autark sind? Und jetzt war ich gerade überrascht, als Sie sagen, Sie beziehen von irgendeinem Anbieter Strom. Also so ganz rund ist das bei mir jetzt noch nicht angekommen. Das heißt also, Sie produzieren insgesamt wegen mir 8-mal so viel, wie der Bedarf ist, aber nicht immer so, dass sie das eigene verwenden, sondern manchmal wird wegen mir mehr eingespeist und zu einer anderen Zeit kriegen sie es wieder.
Herr Pfluger, klären Sie uns noch mal auf, dann nehmen Sie das noch einmal
so
auseinander.
Man muss ein bisschen unterscheiden, die kommunale Sicht, also die Sicht in unserer Gemeinde, da ist es so, dass wir sehr wohl immer so viel Strom produzieren, wie wir selber verbrauchen. Das habe ich eingangs auch erwähnt, dass wir dank der Biogas-Thematik so viel Strom produzieren, wie wir immer brauchen, auch wenn mal Sonne und Wind nicht da sind.
Ja.
Das andere, der private Haushalt, wo wir den Strom beziehen. Ja. Und es ist nicht so, dass ich den Strom jetzt im Ort beziehe, sondern ich muss genauso den Strom bei einem Energieversorger beziehen. Wir haben also kein so ein das ist genau das Problem, dass wir kein klassisches Energy Sharing so einfach machen können.
Genau, okay. Gut, dann habe ich das jetzt verstanden. Falls Sie noch irgendeinen tollen Tipp hätten zur Speicherung der Wärme für den Winter oder wegen mir auch Speicherung von Strom, aus dem man dann Wärme machen kann. Ich meine, natürlich über Wärmepumpen. Das ist immer noch das Thema.
Also die Speicherung von Wärme. Hat da einer der Herren noch eine Idee?
Wie groß muss da der Speicher sein und wie?
Genau.
Also vielleicht, ich erkläre da immer, dass es wird oft über das Thema Autarkie gesprochen.
Ja.
Ich glaube, dass es bei uns in Mitteleuropa Autarkie nichts Thema ist. Wir machen auch viel Schulungen für Afrikaner, da sieht es etwas anders aus. Aber bei uns, wir haben einfach das Problem, sage ich jetzt mal, dass wir im Sommer im Allgemeinen zu viel Energie haben und im Winter teilweise zu wenig. Und für diesen saisonalen Speicher, da gibt es jetzt im kleineren Bereich für private Haushalte oder auch in einem Dorf sehr wenig Möglichkeiten. Ja, deswegen setzen wir dort auch auf das Biogas, weil das kann lastabhängig hochgefahren werden. Das heißt, wir können im Winter mehr Bioenergie verwenden, um dann mehr Energie zum Heizen zu haben. Aber dieses Verschieben vom Sommer in den Winter, was wir eigentlich brauchen, dafür haben wir keine optimale Lösung. Da wäre der Wasserstoff eine Lösung, aber
nicht so aufwendig.
Das ist im Moment noch sehr, sehr aufwendig. Ja.
Okay, dann haben Sie das beantwortet. Wäre schön gewesen, wenn Sie so diese, wie sagt man da, eierlegende
Wollmilchsau-Lösung hätten. Die suchen wir immer noch, Frau Samuel. Aber okay, danke für Ihren Anruf. Ein schönes Wochenende wünsche ich. Übrigens habe ich einen Tipp in Richtung Warmduschen. Da hat uns nämlich unser Hörer Klaus Büchner aus Berlin geschrieben, auch ohne technischen Aufwand kann man Sonnenenergie nutzen, einfach einen Campingduschsack in die Sonne legen und schon hat man nach kurzer Zeit kostenlos warmes bis heißes Wasser zum Duschen und Abwaschen. Meine Warmwasserrechnung geht im Sommer gegen Null. Warum diese einfache Lösung ist, so wenig verbreitet ist, das fragt er sich, unser Hörer. Helke Kluge hat uns geschrieben, es ist an der Zeit umzudenken. Nicht amortisiert sich die Investition, sondern habe ich unabhängigen Strom vom Weltgeschehen und schone ich damit die Umwelt für zukünftige Generationen? Das sollte Herr Kluges Meinung nach die Frage sein. Klaus Bartel aus Berlin fragt, mich würde mal die Herleitung der Aussage zur Windkraft interessieren. Doppelter Wind gleich achtfache Energie. Ich glaube, das hatten Sie gesagt, Herr Pfluger. Würden Sie das nochmal erläutern?
Ja, das ist einfach so, dass das kann man technisch herleiten, physikalisch, dass das liegt vor allem an der Windhäufigkeit. Also sie haben einfach in höheren, umso höher sie gehen, umso mehr Wind haben sie. Und daher, ich habe da so ein, bei den Präsentationen so ein Beispiel von verschiedenen Windkraftanlagen systematisch und was die im Jahr erzeugen. Und da liegt natürlich, liegt es eben so, dass eine Anlage, die ungefähr 10-mal so groß ist, 1000-mal so viel Energie im Jahr erzeugt.
Also
das ist jetzt eine rein grobe, pauschale Aussage. Mhm. Aber die kann man physikalisch sehr genau herleiten.
Britta Joost fragt uns, in Kürze ziehe ich in ein gemietetes Einfamilienhaus mit Fußbodenheizung, angeschlossen an eine eigene Wärmepumpe. Kann ich über eine Balkonphotovoltaikanlage Strom speziell für die Wärmepumpe erzeugen, da der Strom für diese ja separat mit einem speziellen Tarif extrem teuer ist? Auch Herr Pfluger vielleicht, ich weiß es jetzt nicht, wer will antworten?
Also das ist jetzt technisch, müsste man sehr genau anschauen. Ja, grundsätzlich ja, aber da will ich jetzt keine so eine detaillierte Aussage machen. Das wäre ja wie eine Beratung
beim Arzt. Müssen Sie das Haus eigentlich kennen. Ich begrüße am Telefon Christoph Scholl. Schönen guten Tag, Herr Scholl.
Hallo, guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen. Haben Sie eine Frage zu unserem Thema Energiewende von unten oder eine Erfahrung mitzuteilen?
Nein, eher eine technische Frage. Die geht dahin nach der Sinnhaftigkeit. Ja, die Sinnhaftigkeit, die mit der Photovoltaik Gleichspannung zu produzieren und die dann mit einem Wechselrichter in Wechselspannung umzuwandeln, die in das Netz einzuspeisen, um dann nachher im Hausstrom die Wechselspannung wieder zu entnehmen und noch mit Transformatoren wieder in Gleichspannung umzuwandeln. Heißt also, das sind alles Verluste, die vielleicht mit einfließen müssen in eine solche Betrachtung, ob man nicht im Haus auch im Prinzip mit einem Gleichspannungsnetz arbeiten könnte, um diese Verluste zu sparen.
Da kann ich gern darauf antworten. Also es ist so in... Das macht heutzutage auf jeden Fall Sinn, diese Transformation vom Gleichstrom in Wechselstrom, weil heutzutage die Wechselrichter eine sehr, sehr hohe Effizienz haben und sie haben heutzutage auch, gibt es auch Hybrid-Wechselrichter, bei denen sie also an den Wechselrichter direkt eine Batterie mit anschließen können und das müssen das nicht mehrfach oder schon hin und her transformieren, aber das geht heute sehr, sehr effizient und es macht eigentlich nur Sinn, sag jetzt mal, in kleinen Hütten oder sowas, dass man da auf Gleichspannung das macht. Weil einfach, dann haben sie dann auf der anderen Seite bei der Gleichspannung, bei niedrigeren Spannungsformen höhere Verluste. Also wir empfehlen immer wieder, auch bei unseren Schulungen für afrikanische Dozenten, dass man bei größeren Anlagen dann schon auf Wechselspannung umstellen sollte.
Das sind jetzt aber auch sehr technische Feinheiten, Herr Scholl. Ich hoffe, Sie haben verstanden, was Ihnen geantwortet wurde. Unser Thema, ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Unser Thema ist ja auch die gemeinschaftliche Erzeugung eventuell von Strom oder Energie. Ich habe eine Anruferin oder einen Anrufer, die sich nicht mit Namen geäußert hat und in einer Genossenschaftswohnung wohnt. Weiß jetzt die Person, dass sie angesprochen ist?
Ja, sie weiß.
Sie weiß, dass sie angesprochen ist. Okay, gut.
Frau Hubert, schön. Genau. Ich wohne hier in einer Genossenschaftswohnung und sitze gerade auf meinem wunderbaren Balkon mit Sonnenausrichtung, also Südseite den ganzen Tag. Ich hatte angefragt, ob ich mir sowas schön anbauen kann. Die Meinung der Genossenschaft war, das können sie leider nicht bewilligen, weil dann könnte sich jeder eine Solaranlage ja an den Balkon hängen und oder eben eine Parabolantenne und das Äußere dieses Gebäudes muss irgendwie bewahrt werden. Ich habe nur mit den Augen gedreht und verstehe nicht so ganz genau, was deren Problem ist. Ich kann diese Wohnung nutzen, auch ohne diese Solaranlage, wurde mir geantwortet. Ja. Ja, ich weiß, da kommt Strom aus der Steckdose. Aber genau, also was kann ich machen, um trotzdem was anzubauen? Kann der mir die wieder abbauen, wenn ich sie ohne das Einverständnis des Vermieters anbaue? Ich will eigentlich keinen Krieg.
Herr Zier, wissen Sie da eine Lösung?
Also es gibt tatsächlich schon Gerichtsurteile, die, wo solche, so ein Rechtsstreit ausgetragen wurde, wo tatsächlich auch einfach Mieterinnen das gemacht haben und der Vermieter das dann verhindern oder wieder rückgängig machen wollte. Bisher wurden alle Gerichtsverfahren, die ich kenne, tatsächlich pro Mieter entschieden. Das heißt, dass die Anlage wirklich installiert werden kann, wenn es denn fachgerecht ist. Und ja, es steht dann teilweise auch in den Gerichtsunterlagen, wenn das die Optik sozusagen des Gebäudes nicht beeinträchtigt. Aber das ist, ich denke eigentlich, dass das möglich sein sollte, ne? Das ist natürlich auch dann nochmal eine Auslegungsfrage. Der Gesetzgeber will da durchaus Abhilfe schaffen und will tatsächlich eine Duldungspflicht einführen, dass Vermieter das dulden müssen. Insofern, das könnte dann auch schon zum Anfang nächsten Jahres kommen. Wäre natürlich sehr
Okay.
hilfreich, da nochmal gesetzliche
Ja.
Klarheit zu schaffen. Aber auch nach den Gerichtsurteilen können Sie ja mal recherchieren und das Ihren Vermieter schicken. Vielleicht kommt
Ja.
ja dann ein Einsehen, weil ich halte das auch tatsächlich
Das
für
ist versch also
ziemlich
unglaublich, finde
fragwürdig.
ich das
Ja.
heutzutage. Das kann man nicht mehr, das kann man doch nicht mehr bringen.
Also so wissen wir auf jeden
Ja.
Fall, dass sich da in der Richtung, also auch gesetzgeberisch, doch ebenfalls etwas auf dem Weg ist. Aber danke für Ihre Frage und viel Erfolg.
Ja, noch
Ja?
ein Argument war, dass es nicht sicher ist. Was heißt denn, also fachmännisch bedeutet dann natürlich auch sicher. Also was ist da, was wäre da das Bedenken? Weil das ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, warum Sie das nicht genehmigen.
Genau, also tatsächlich muss das fallsicher installiert sein. Das spielt insbesondere dann eine Rolle, wenn tatsächlich sich ein Gehweg direkt darunter befindet, unter dem Modul sozusagen, ne? Dann kann es im schlimmsten Fall ja sein, wenn das runterfällt, fällt es ihm auf den Kopf. Es ist sehr hypothetisch. Und genau, aber da gibt es Lösungen, dass man das fallsicher installiert und
Na klar.
die haben sich auch bewährt und dann spricht da auch nichts dagegen.
Frau Hubert,
Ja, dachte ich auch.
also.
Vielen Dank.
Wir sind gespannt, ob Sie das durchbringen. Unser Hörer Tevfik Turan, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Frau Hubert. Frau Tevfik Turan, hat eine ähnliche Frage aus Engelschroff, schreibt er uns. Da ich ein denkmalgeschütztes Haus besitze und bewohne, interessiert mich vor allem folgende Frage: Sind Kollektoren am Dach oder an der Fassade eines denkmalgeschützten Objekts grundsätzlich oder Ihrer Erfahrung nach vielerorts verboten? Ist die eine Frage. Und wenn ja, gibt es besonders akzeptable Lösungen oder eine zu erwartende Entwicklung zu mehr Toleranz? Geht das so in die Richtung, Herr Zier, wie Sie es eben erklärt haben?
Na, Denkmalschutz ist tatsächlich nochmal eine andere Baustelle. Da hängt es tatsächlich sehr von der Denkmalbehörde ab. Da gibt es durchaus sehr viele denkmalgeschützte Gebäude, die tatsächlich durchaus auch Photovoltaikanlagen installieren durften, die auch eine Genehmigung bekommen haben. Auch da gibt es schon Gerichtsurteile. Und ja, meines Wissens sind auch da die Gerichtsurteile in Richtung, man darf die installieren, weil das ein höherrangiges Rechts oder eine höherrangige Priorität ist tatsächlich. Genau. Insofern, da würde ich mich auch nochmal auf diese Rechtslage beziehen.
Hans-Bernd Schmidt, unser Hörer, schreibt oder fragt: Meine Frage, darf eine steuerbefreite Baugenossenschaft Solarenergieanlagen auf den Dächern für die Nutzer, also die Genossenschaftsmitglieder, aufbauen und betreiben, ohne die Steuervorteile zu verlieren?
Ja, bis zu einem bestimmten Prozentsatz ist das erlaubt. Das wird tatsächlich schon lange diskutiert, diese Frage. Da gab es immer wieder Vorstöße, dass komplett aufgenommen werden soll, dass jeglicher Betrieb von Photovoltaikanlagen ermöglicht sein soll. Ich meine, dass das bisher immer noch nur bis zu einer bestimmten Prozentzahl erlaubt ist. Aber auch da ist schon lange, sind da Reformen diskutiert. Da kann es auch jederzeit tatsächlich auch nochmal eine Anpassung geben, dass das generell erlaubt wird.
Also da ist was im Fluss und man muss sich dann doch direkt nochmal erkundigen. Eins, was mich die ganze Zeit, also wir haben ja ganz viele Hörerinnen und Hörer am Telefon schon gehabt oder in ihren Mails, die sich alle sehr positiv, also sehr aktiv zeigen, also irgendetwas vielleicht auch selber in die eigenen Hände nehmen wollen. Sie haben das in Ihrem Ort ja gemacht. Vor vielen Jahren, also vor 30 Jahren, eben beispielsweise Windräder aufzustellen oder Photovoltaik und das dann aber auch zum Teil gemeinschaftlich zu betreiben. Jetzt gibt es ja sicherlich auch Leute, die nicht einverstanden sind damit. Wie haben Sie versucht, alle oder die meisten mitzunehmen? Wie ist da die Stimmung in Ihrem Dorf?
Also gut, man muss immer sehen, es 100% Zustimmung wird sehr schwierig sein. Und ich glaube, das ist aber auch gar nicht, das sieht man ja bei Wahlen und sonstigen, ich glaube, das ist nicht alles im Vordergrund. Aber ich glaube, man muss versuchen, alle mitzunehmen. Und da ist die Bürgerbeteiligung wichtig. Und bei uns war es auch so, dass die Kommune viele Dinge vorgemacht hat, also zum Beispiel auf kommunalen Gebäuden Photovoltaik installiert hat, auch mit der Wärmeversorgung erstmal die kommunalen Gebäude und dann Informationsveranstaltungen gemacht hat, dass die Bürger kommen konnten, sich das anschauen konnten und auch über die praktischen und Nutzen, aber vielleicht auch Schwierigkeiten reden konnten und dort auch Beispiele bekommen haben. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass man den Leuten einfach die Sorgen nimmt, die Ängste nimmt und eben auch aufklärt, was möglich ist und was es bringt und einfach vor allem auch immer wieder sagt, wir müssen was machen. Es geht nicht. Nichts tun ist gar keine Option.
Jetzt wissen wir aber auch, dass es sehr viele Menschen gibt, die beispielsweise mit einem Windrad in ihrer Nähe nicht leben wollen. Auch die wird es wahrscheinlich in ihrem Dorf gehen. Wie gehen Sie damit um?
Also wir haben, bei uns hat es mal eine Umfrage gegeben, die hat damals der Bürgermeister Arno Zengerle in Auftrag gegeben und da haben sich 93% dafür ausgesprochen und 7% dagegen. Und auf die beziehen wir uns auch und es ist halt so, die meisten Leute wollen Strom aus der Steckdose, aber nicht hier. Und ich hatte mal eine Besuchergruppe, die gesagt haben, wir sind die größten Fans von Windrädern, aber nicht in unserer Umgebung. So wird halt die Energiewende auch nicht funktionieren.
Was antworten Sie denen denn dann?
Denen? Mhm. Also einmal, ich sage immer, wenn ich bei uns auf den Berg, wir sind ja in der Nähe der Berge, wenn wir auf dem Berg stehen, dann ist es mir lieber, wenn ich unsere Windräder sehe, als das Atomkraftwerk in Gundremmingen. Die sieht man beide von den Bergen. Naja, das Atomkraftwerk ist jetzt vorbei. Ja. Mhm. Aber ich glaube, mit Gaskraftwerken ist es nicht besser und nicht schöner.
Das ist also die Antwort. Aber jetzt, weil wenn man jemanden dann vielleicht noch überzeugen möchte, Herr Zier, was gibt es da für Möglichkeiten? Also man sagt ja auch immer, die Leute, die mitbeteiligt sind an einem Windrad und daran verdienen, Gemeinden, die natürlich ihren, was weiß ich, Geld dann plötzlich haben, um vielleicht doch ihr Schwimmbad offen zu halten oder so, weil sie es selber, weil sie die Einnahmen von winderzeugtem Strom selber haben, dass das die Menschen vielleicht ja überzeugen könnte. Sind das die einzigen Argumente, die man hat?
Nee, es gibt viele Argumente. Also tatsächlich, was ich eine ganz spannende Umfrage ist, das ist eine Umfrage, die zeigt, dass die Zustimmung zu Windenergieanlagen bei Menschen, die in der Nähe einer Windenergieanlage wohnen, höher ist als bei Menschen, die nicht in der Nähe einer Windenergieanlage leben. Das finde ich wirklich ganz interessant, weil das meines Erachtens zeigt, dass die Menschen, die damit Erfahrung haben, auch keine Probleme haben. Und ja, Menschen, die damit noch keine Erfahrung haben, die haben vielleicht Ängste davor. Und das ist ja auch okay. Ich glaube, man kann diesen Ängsten begegnen, wenn man das tatsächlich zu einem partizipativen Prozess macht. Und ja, dann nimmt man am besten auf jeden Fall die Kommune mit. Und die Kommune hat natürlich auch einen Anreiz, in ihrer Gemeinde Windenergieanlagen zu genehmigen, weil sie dann tatsächlich eben auch eine kommunale Abgabe bekommt vom Windparkbetreiber. Da gibt es einen gesetzlichen Anreiz für die Windparkbetreiber. Das wird auch eigentlich flächendeckend gemacht. Das ist eine tolle Sache. So hat die Kommune einen Anreiz. Und wenn das dann noch ein Bürgerprojekt ist, auch da gibt es Umfragen. So, welche Kriterien führen eigentlich dazu, dass die Akzeptanz für solche Anlagen steigt? Und da ist eben ein Kriterium, dass beispielsweise die Betreibergesellschaft vor Ort ist. sodass man eben
Genau.
auch ständig einen Ansprechpartner hat. Und das ist bei Bürgerenergieanlagen natürlich immer der Fall. Und wenn man dann auch noch ein Beteiligungsangebot hat, dass man sich auch finanziell daran beteiligen hat, dann ist das nochmal eine höhere Zustimmung, weil man eben mitkriegt, das Geld fließt nicht irgendwohin ab zu irgendeinem Investor, der von der Ferne kommt, sondern das bleibt vor Ort, stärkt die Wertschöpfung vor Ort von der Gemeinde, aber auch von den Bürgerinnen und Bürgern. Die Kaufkraft wird gesteigert und man identifiziert sich dann eben mit den Anlagen viel mehr, wenn man daran finanziell beteiligt ist. Und noch besser ist, wenn man eben auch mitbestimmen kann. Also wenn man eben nicht nur irgendein Nachrangdarlehen hat, also nicht nur finanziell beteiligt ist, sondern auch noch Gesellschafter, Gesellschafterin ist und tatsächlich in der Generalversammlung oder Gesellschafterversammlung tatsächlich stimmberechtigt ist, das mitentscheiden zu können, das macht ganz viel aus.
Was ist da eigentlich der Vorteil für unser gesamtdeutsches Energienetz, wenn es so viele kleine Anbieter gibt? Hat das einen Vorteil oder hat das nicht auch einen Nachteil? Es muss ja tatsächlich, muss ja immer für ein gleichbleibendes Stromangebot gesorgt werden. Wird das nicht komplizierter durch die vielen kleinen Miteinspeisenden?
Also dafür
Tatsächlich
gibt
nicht.
es, Entschuldigung, also
Gerne,
dafür
machen
gibt
Sie.
es Lösungen, verschiedenste Lösungen. Zum Beispiel haben wir die Firma, es gibt es so Sonnenenergie für Sonnenbatterien und die unterstützen die Stabilisierung des Stromnetzes. Energy Sharing, so ein Konzept haben die aufgebaut und stabilisieren damit das Stromnetz. Und dafür müssen wir einfach mehr und mehr Lösungen schaffen. Aber das geht. Da gibt es technisch ist das alles nicht wirklich das große Problem.
Wir müssen aber auch immer daran denken, dass wir natürlich eine Industrie zu versorgen haben, die auch Strom beziehen muss. Herr Zier, was würden Sie dem noch vielleicht hinzufügen, was Herr Pflüger eben gesagt hat?
Genau, also es gibt, ich stimme da total zu, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man das Netz stabilisieren kann, aber tatsächlich gibt es auch Statistiken, die eben die heutige Bereitstellung von Regelenergie. Also die Regelenergie wird dann angewandt, wenn tatsächlich so ein Ungleichgewicht im Netz gibt. Und dann ist es die Aufgabe der Netzbetreiber, dieses Ungleichgewicht auszugleichen. Und der Trend geht tatsächlich hin zu weniger Regelenergie, dass man weniger Regelenergie braucht. Und zwar korreliert das tatsächlich so mit der Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien. Früher, als es nur wenige Großkraftwerke gab, brauchte es mehr Regelenergie als heute, wo wir über 50% erneuerbare Energien im Netz haben. Also allein das widerlegt diese Angst, dass das irgendwie irgendwas destabilisieren könnte. Nein, im Gegenteil, je mehr unterschiedliche Akteure und eben auch Einspeiser es gibt, desto besser gleicht sich das aus, weil wenn eben ein Großkraftwerk ausfällt, dann hat man durchaus ein Problem. Wenn jetzt aber eine Photovoltaikanlage ausfällt, das merkt man im Grundrauschen gar nicht. Und auch die Vorhersagefehler sozusagen, wenn man ein großes Gebiet hat, und in Deutschland haben wir das, die gleichen sich auch aus. Insofern, da gibt es kein grundlegendes Problem, sondern tatsächlich gibt es eher eine Verbesserung. Und wenn man dann noch solche Speicherlösungen installiert, die tatsächlich jederzeit nach der Frequenz eben Energie entweder einspeisen oder einspeichern, dann kann man das tatsächlich noch weiter verbessern. Insofern, wir sind gerüstet für 100% Erneuerbare, wir müssen es nur machen.
Energiewende von unten. Unser Thema heute, Regina Ulrich ist am Telefon. Schönen guten Tag, Frau Ulrich.
Endlich.
Endlich, genau, Sie warten schon lange. Ihre Frage oder Anmerkung?
Also, ich habe zu allem einen Kommentar. Also, ich mache was im Augenblick. Also, jetzt das Letzte. Ich will nur was sagen mit der Regelung. Die Großregelung ist natürlich ein spezielles Problem mit den Kraftwerken, weil es so große Rückinduktionen gibt. Ich bin Physikerin, also ich verstehe von dem ganzen Kram was.
Wahrscheinlich mehr als ich.
Ja, genau. So, und da ist es natürlich so, da haben man sehr große Energieverluste gehabt, um diese Rückinduktion zu bekommen. Sie kennen das vielleicht früher, wenn sie irgendeinen Verstärker ausgestöpselt hat, dass der so ein schreckliches Geräusch gemacht hat oder so. Das mit den Kleinanlagen ist natürlich unproblematisch, aber wir haben vor Ort inzwischen eigentlich ein Problem Mit der Einspeisung, ich habe versucht, meine Router laufen zu lassen über meinen Solargenerator. Das funktioniert nicht, weil der seine eigene Frequenz generiert. Und das Erste, was man eigentlich einführen müsste, so ähnlich wie den Standard über die startenden Uhren, also mit dem GPS-Signal, das wir kriegen über die selbst einstellenden Uhren, müsste man die 50 Hertz Netzfrequenzphase, das heißt, wann sie anfängt zu schwingen, über ein Signal übertragen, das man also quasi per Gesetz weitergeben muss an die jeweiligen Generatoren, die dazukommen. Und da kommen ganz viele, die Wechselrichter sind das geringste Problem. Aber wirklich, wenn man kleine Solargeneratoren oder kleine Windgeneratoren reinspeist, hat man eigentlich das Problem, dass man bei vielen Geräten, die heute die Netzfrequenz als Maß nehmen für die Schwingung, wann die anfängt, dass die dann irre werden und nicht richtig die Leistung übernehmen. Und dann zahlt man im Prinzip drauf, beziehungsweise macht die Geräte kaputt oder
naja, also da ist auf jeden Fehler. Fall noch viel zu tun.
Also das ist technisch wirklich noch viel nachzuregeln. Im großen See der Netzversorgung sind natürlich bloß die Großeinspeiser wirklich wichtig gegenzurichten. Und da nimmt man natürlich wirklich Batterien etc. Galvanische Trennung heißt es. Mhm. Und
bleiben Sie auf dem Niveau von jemandem wie mir.
Okay, ich noch ein bisschen weiter, ja, versuche.
Möchten Sie doch eine Anmerkung, also gerade zu, wie empfinden Sie es denn selber, diese Energiewende von unten? Also ist das etwas?
Ich mache ja selbst. Also ich habe mir jetzt einen Solargenerator, gesagt, Campinganlage. Können Sie alle googeln, gibt es Campinganlagen von so bis so. Da hat man einen eigenen Generator, also man hat nicht nur einen Wechselrichter, man hat eine Batterie und man hat eine eigene Stromerzeugung, nicht direkt in 220 Volt. Und dann auch, meistens sind da auch die Gleichspannungsmodule mit bei, also alles komplett Programm. Dieses Ding ist leider ziemlich teuer, kostet ein paar tausend Euro. Aber das Teuerste an dem Ganzen, das ist nämlich auch unser Problem mit der Speicherung im Strom, sind die Lithium-Veroxid-Batterien, also diese Batterien, diese speziellen Akkumulatoren, die das abkönnen, hin und her geladen zu werden. Die sind relativ teuer. Lithium-Problem kennt man weltweit inzwischen. Und es wird hart daran gearbeitet, andere Batteriesysteme aufzubauen, die ähnliches technisches Vermögen haben. Das Beste, was man jetzt also da forscht, ist auf Magnesium-Eisen-Basis, weil das eine Vor-Ort-Materialien sind. Eisen haben wir relativ viel, Magnesium auch, sind bisher noch keine Batteriesysteme, die super sind. Diese generalen...
Aber Sie haben auf jeden Fall Hoffnung, dass es in die richtige Richtung geht und auch tatsächlich in absehbarer Zeit sich gut entwickelt?
Das Problem ist eher das Material und der Preis. Also wir brauchen auf jeden Fall die Zwischenspeicherung. Also bei meinem Generator versucht, dass ich meinen Kühlschrank sozusagen übers ganze Jahr selbst versorgt erzeugten Strom betreiben möchte. Ich habe jetzt genau 2 Panels, kann mir natürlich noch ein bisschen mehr anschaffen. Ist wahrscheinlich möglich, aber wie geht die Großversorgung? Und wir müssen wirklich sehen, wie wir da in ein ganz gutes Limit kommen. Und letztendlich ist das, was ich zu Hause schaffe, also ich will darüber herauskriegen, was muss ich den Mietern, ich mache nämlich auch Hausverwaltung, anbieten, welche Angebote habe ich? Der Mieterstrom-Sache mit dem eigenen Angebot, dass man wirklich Vollversorger sein muss als Anbieter, das ist sehr unpraktikabel gewesen. Ja. Jetzt dieses Zwischenmodell vielleicht. Ich würde es viel lieber haben, dass man Autarkiezentren anbietet für die Mieter. Kleine Machbarkeiten für Kleinstrom, eben mit so einen kleinen Solargeneratoren, ist noch wirklich in der Planung zu sehen, was sich kostenmäßig rentiert. Aber finde ich im Prinzip eine gute Sache, kann man machen, weil es entlastet das große Netz eben für die, wo sie denn wirklich in den Starkstrombereich reingehen müssen, in die Industrie und andere Abnahmestellen. Und das Kleinvieh geht raus.
Frau Ulrich, das sind viele Gedanken hier so am Schluss unserer Sendung. Ich danke dafür. Auf jeden Fall habe ich rausgehört, dass auch Sie gerade als in der Vermietung Tätige da doch sehr viel auch in diese Richtung denken, was ja dann auch Hoffnung gibt, dass es eben sich auch gerade in dieser Sendung nicht nur an Hausbesitzer gerichtet hat. Frau Ulrich, ein schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Hier bei mir waren Thomas Pfluger aus Wilpoltsried und Malte Zier vom Bündnis Bürgerenergie. Beide Herren beraten ganz viel. Darum ganz kurz zum Abschluss dieser Sendung. Haben Sie das Gefühl, dass das Thema doch eines ist, Sie gerade in den Beratungen feststellen, es geht voran. Viele Menschen denken in diese Richtung, Herr Pfluger.
Also wir haben bei uns im Ort über 100 Besuchergruppen pro Jahr und haben jetzt gerade nach der Energieproblematik aufgrund der Ukraine-Krise festgestellt, dass sich wahnsinnig viele Orte bei uns melden und sehen wollen, wie das funktioniert und von den Erfahrungen profitieren wollen.
Herr Zier, wie sieht es bei Ihnen aus?
Ja, durchaus. Das Interesse im Moment ist sehr hoch. Die Rahmenbedingungen verbessern sich auch endlich mal wieder, muss man sagen. Mit der Ampelregierung, da ist auch nicht alles perfekt, ganz klar. Da muss auch noch einiges mehr passieren. Aber die 16 Jahre Merkel-Regierung, da wurde schon sehr, sehr viel verkompliziert, verbürokratisiert. Und jetzt gibt es einen Gegentrend. Es gibt Vereinfachungen für die Bürgerenergie. Es gibt Ausnahmen für bestimmte Pflichten, das ist sehr zu begrüßen und man merkt, dass es da ein großes Interesse gibt von den Bürgerinnen und Bürgern selbst, aber auch von den Kommunen. Wir bekommen eigentlich jede Woche Anrufe von Kommunen, die tatsächlich vor Ort eine Bürgerenergiegenossenschaft haben wollen und fragen, wie kriegen sie das eigentlich hin? Wie können sie da als Kommune unterstützen? Gerade wenn es eben um Freiflächenanlagen geht oder Wärmeprojekte, da ist es ganz wichtig, eben gerade in kleinen Kommunen, da wo auch ja die Bürgermeister oft ehrenamtlich sind, die können das nicht vor Ort alles selber als Kommune schaffen, sondern wenn man dann die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt, die eben da auch engagiert sind, die Lust drauf haben, dann ist das eine ganz tolle Synergie, die sich da ergibt und da kann ich nur zu raten
und es wird ja häufig auch angenommen. Also unsere Frage, wie funktioniert die Energiewende von unten, können wir natürlich nicht beantworten, aber ich habe das Gefühl, es tut sich sehr viel auf allen Seiten. Ich danke Thomas Pfluger, Energiedorf Wilpoltsried, Malte Zier, Bündnis Bürgerenergie und all unseren Hörerinnen und Hörern, die sich hier beteiligen wollten oder es auch getan haben.